Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist soweit. Nach jetzt etwas mehr als 4 Wochen, 31 bisherigen Teams in der Vorschau auf die Saison 2024-2025 sind wir angelangt bei der letzten Mannschaft, auf die ich schaue. Das sind die Edmonton Oilers, die ja bekanntlich im letzten Jahr auch schon ganz, ganz nah dran waren, den Stanley Cup zu gewinnen. Da fehlten 2/3, ein Tor zur Verlängerung und ganz, ganz wenig, um den ersten Stanley Cup seit 1990 wieder nach Alberta zu holen. Heute bei den Oilers geht es gleich los mit der Vorschau, aber ich habe tatsächlich heute mal 2 Trivia-Fragen für euch. Und zwar die erste Trivia-Frage ist: Wann haben die Edmonton Oilers zuletzt einen Division-Titel gewonnen? Also in welchem Jahr hat Edmonton einen Division-Titel gewonnen? Das ist die erste Trivia-Frage für euch. Und die zweite Trivia-Frage, die ist: Welchen beiden Spielern zahlen die Edmonton Oilers in dieser Saison Gehalt, die aber nicht für die Oilers auflaufen werden? Also welche beiden Spieler, wo sie ein Buyout gemacht haben, die stehen noch auf der Payroll der Edmonton Oilers? Ich kann euch da auch noch die beiden Summen nennen, und zwar sind das einmal knapp 2 Millionen, 1,916 Millionen und einmal 1,1 Millionen an Gehalt, die in dieser Saison die Edmonton Oilers 2 Spielern zahlen, wo sie einen Buyout gemacht haben. Also das die beiden Trivia-Fragen heute. Habt ihr direkt am Anfang der Sendung mal ein bisschen was zum Grübeln, und bevor ihr dann komplett ins Grübeln kommt, überlegt euch doch einfach auch, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Da könnt ihr das auf die eine oder andere Art und Weise machen. Ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren, bewerten, dann auch weitersagen gerne, dass es den Podcast gibt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen über PayPal oder über Steady. Auch da nochmal vielen, vielen Dank an diejenigen, die in den letzten Wochen da fleißig mit eingezahlt haben. Und ich habe es ja schon in der letzten Sendung erwähnt, unter anderem deshalb bin ich in der Lage, einen kleinen Trip durch den Nordwesten zu machen, beziehungsweise es wird 4 NHL-Partien geben, bei denen ich in knapp 1,5 Wochen dann vor Ort sein werde. Das geht los mit den Anaheim Ducks bei den Vegas Golden Knights, gefolgt dann von Dallas in Washington, Carolina in Pittsburgh und Washington bei den New Jersey Devils. Ich habe es schon erwähnt in der letzten Folge, freue ich mich tierisch drauf. Ovechkin live sehen, Crosby live sehen, hoffentlich, ist ja immer ein bisschen abhängig davon auch, ob sie gesund sind, aber das ist unter anderem auch euch zu verdanken. Also an der Stelle auch einfach mal an euch eine Rückmeldung. Das Geld verläuft jetzt hier nicht im Sande, oder ich hole mir irgendwie ein T-Shirt oder einen Kaffeebecher. Hole ich mir gerne von NHL-Teams, aber das ist nicht von eurer Kohle, sondern die fließt dann quasi direkt auch in sowas wie jetzt Reisekosten. Von daher vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal. Damit steigen wir ein in die Edmonton Oilers und in die Saisonvorschau auf die Oilers, aber die beginnt natürlich wie immer mit einer kleinen Rückschau. Die Edmonton Oilers, die hatten in der letzten Spielzeit eine Bilanz von 49 Siegen, 27 Niederlagen und 6-mal gab es den Extrapunkt. Das waren dann insgesamt 104, war am Ende gut für Platz 2 in der Pacific und Platz 5 in der Western Conference. Und in den Playoffs, da haben sie in 5 Spielen gegen Los Angeles gewonnen, in 7 gegen Vancouver, 6 Partien gegen Dallas, und dann haben sie sich ins 7. Spiel gekämpft gegen die Florida Panthers, aber da am Ende dann mit 1-2 verloren und ganz knapp eben den Sieg im Stanley Cup Final dann verpasst. In der Sommerpause ist einiges passiert, aber wir schauen vielleicht nochmal erstmal auf die Detailstatistiken. Oh, das mache ich ja sonst auch immer. Also die Zahlen, die vielleicht so ein bisschen ableiten lassen, wie die reguläre Saison bei den Oilers lief. Wobei, da würde ich jetzt vielleicht auch erstmal einen kleinen Ausflug auch noch in Richtung Trainerposition machen. Da war es natürlich so, dass der Saisonstart einfach grauenhaft war, das muss man so deutlich sagen, für die Edmonton Oilers. Da haben sie begonnen mit einer Bilanz von 2 Siegen in insgesamt dann, wie viel sind es denn, 12 Spielen und waren auf Platz 31 in der Liga und da musste dann Jay Woodcroft gehen, Chris Knobloch kam. Und der hatte am Ende eine wahnsinnige Bilanz von 46, 18 und 5. Also da sieht man schon sehr, sehr gut der Rest des Jahres unter ihm. Aber trotzdem gibt es natürlich insgesamt dann auch Statistiken fürs ganze Jahr. Der Angriff war nicht wenig überraschend auf Platz Nummer 4 vorne mit dabei in der NHL. 292 Tore, die Abwehr 236 Gegentreffer, Platz Nummer 10. Auch das ist solide. Der Corsi-Wert, da waren sie auf Platz 3, also sicherlich auch ein Team, was das Spiel antreibt. Bei den Torchancen, beim Anteil der Torchancen, da waren sie tatsächlich auf Platz Nummer 1. Schussquote war Platz 9, die Fangquote mit Platz Nummer 17. Kleine Schwäche. Das Powerplay Platz Nummer 4, das war in der regulären Saison also nicht das Beste der Liga. Und das Unterzahlspiel Platz Nummer 15. Sie hatten im Durchschnitt die meisten Schüsse pro Spiel von allen NHL-Teams und sie hatten die 5 wenigsten Schüsse zugelassen, was den Gegner betrifft. Also da ein sehr, sehr gutes Verhältnis auch zwischen dem Angriff und der Abwehr. Tja, was ist also in der Sommerpause passiert? Was ist personell passiert? Wo haben sich die Oilers verändert? Ryan McLeod ist in Buffalo, Warren Fogle ist in Los Angeles, Cody Ceci in San Jose, Jack Campbell ist in Detroit, der ist gerade jetzt ins NHLPA Player Assistant Program reingegangen. Also da alles Gute für ihn. Vincent Desharnais ist in Vancouver, Philipp Broberg ist bekanntermaßen zusammen mit Dylan Holloway in St. Louis. Das waren die beiden, die Offersheets bekommen haben, gehe ich auch im Laufe der Sendung jetzt noch drauf ein. Und Sam Carrick ist bei den New York Rangers. Gekommen sind für den Angriff Jeff Skinner aus Buffalo, Victor Arvidsson aus Los Angeles, Matthew Savoy, Prospect kam aus Buffalo, Vasily Podkolzin aus Vancouver und für die Abwehr kamen Ty Emberson aus San Jose, Josh Brown aus Arizona und als Torhüter noch Colin Delia von den Vancouver Canucks. Also wir merken schon, vor allem auch vorne hat sich einiges verändert und was bemerkenswert ist und was ein Punkt sein kann, der ihnen zumindest zu Beginn der Saison durchaus Probleme bereiten kann, das ist das Unterzahlspiel. Denn Warren Fogle, Ryan McLeod, Cody Ceci und Vinny Desharnais, das sind 4 von den Spielern, die regelmäßig in Unterzahl auf dem Eis standen in der letzten Saison und damit bricht ihnen natürlich da so ein bisschen etwas weg aus einer Penalty-Killing-Gruppe, die sehr gut dafür gesorgt hat, speziell dann nachher in den Playoffs, dass die Edmonton Oilers auch defensiv richtig, richtig gut gestanden haben. Also das ist schon so die Kombi von 4 Spielern, die rausgehen. Und wenn man dann schaut vorne, wenn man sich dann schaut, wer gekommen ist, also Skinner, Arvidsson sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie defensiv sehr, sehr gut mitarbeiten, auch Podkolzin vielleicht nicht. Dementsprechend kann es da durchaus sein, dass die Edmonton Oilers insgesamt bei der Defensivarbeit erstmal ein bisschen was zu tun haben, um sich da auch dann wieder in Playoff-Form zu bringen, wobei man da ja natürlich auch sagen kann, sie haben auch 82 Spiele dafür Zeit. Also von daher würde ich mir nicht riesig Sorgen machen, aber das sind so Punkte, so Kleinigkeiten, ne? Wenn man jetzt erstmal sucht, okay, wo kann man da irgendetwas kritisieren und wo kann man vielleicht dann auch sagen, das könnte ein Problem werden für die Edmonton Oilers. Unterzahlspiel und Defensivverhalten insgesamt kann etwas sein, wo sie dann am Ende ja ein Problem bekommen könnten. Ansonsten, was gab es noch zu vermelden? Einige Personalien, die sich verändert haben in der Sommerpause. Jay Woodcroft, Chris Knobloch war nicht in der Sommerpause, habe ich aber erwähnt. Dann hat Ken Holland ja sein Amt niedergelegt. Ich weiß gar nicht, ob er seine Karriere jetzt beendet hat oder nicht als General Manager. Jeff Jackson hat zwischendurch übernommen, hat dann zum Beispiel die Verträge von Skinner und Arvidsson dort ausgehandelt und unterschrieben. Und Stan Bowman ist jetzt mittlerweile General Manager. Wenn ihr da was drüber hören wollt, ich weiß nicht mehr, was, Folge 414 oder so. Die Folge mit den Veränderungen im Front Office könnt ihr euch dazu anhören und da auch meinen kleinen Rant darüber hören, will ich jetzt in der Folge nicht nochmal alles wiederholen. Das also die personellen Veränderungen im Front Office. Dann gab es einen großen neuen Vertrag, nämlich den von Leon Dreisaitl. Der bekommt ab der Spielzeit 2025, 2026 pro Saison 8 Jahre lang 14 Millionen. Das ist ein Gesamtvolumen von 112 Millionen. Voraussichtlich wird er dann eben ab der nächsten Saison, also nicht ab jetzt der kommenden Saison, sondern ab 2025, ab dem Sommer, dann der bestbezahlte Spieler in der NHL sein. So, das also erstmal eine Personale, die sehr, sehr wichtig war und auch ein Vertrag, der sehr, sehr wichtig war. Kommen wir gleich noch zum Salary Cap Space. Die Oilers haben aktuell etwas unter 1 Million an Salary Cap Space. Da ist noch nicht abgezogen, wenn ich das hier richtig verstehe, ist da noch nicht abgezogen Evander Kane. Evander Kane hat sich in New York an der Hüfte operieren lassen. Der hatte mehrere Verletzungen. Er hatte unter anderem Leistenbrüche, meine ich sogar. Also nicht nur einen, sondern 2 Leistenbrüche in der letzten Saison und eben eine Hüftverletzung und so weiter. Hat ja dann auch in den Playoffs nicht mehr wirklich regelmäßig gespielt zum Ende hin. Und er hat sich jetzt operieren lassen. Das heißt, da besteht die Möglichkeit, dass die Oilers ihn auf Long-Term Injury Reserve setzen und dass sie dann eben seine 5,125 Millionen verwenden können für andere Spieler. Ist natürlich immer so ein kleines Risiko. Wenn er dann während der Saison zurückkommen sollte, müssen sie dafür sorgen, dass sie wieder Cap-Compliant sind, dass eben dann entsprechend jemand anderer runtergesetzt wird in die Minor-League-Teams, dass jemand getauscht wird und so weiter. Also das ist erstmal die Situation bei Evander Kane. Der wird ihnen zumindest die ersten Monate in der regulären Saison fehlen. Jo, was gibt's sonst noch zu sagen? Steigen wir dann beim nächsten Problemthema ein, der letzten Spielzeit. Das ist das Goaltending. Am Ende hatte sich dann, oder relativ schnell hatte sich Stuart Skinner als Nummer 1 etabliert. Der hatte auch insgesamt, wenn man jetzt die Zahlen so rein die Zahlen nimmt, war das eine gute Saison von ihm. 59 Spiele, 36 Siege, 2,62 war der Gegentorschnitt, 90,5 die Fangquote. Das ist erstmal solide, das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, mega überragend, aber er hat das gemacht, was er machen musste und dementsprechend auch dem Team immer eine Chance gegeben, Spiele zu gewinnen. Nur, man muss auch sagen, wenn man das Ganze jetzt auch vergleicht, insgesamt mit dem, was auf ihn zukam an Schüssen, dann hatte er einen Wert von Gold oder eine Zahl von Gold Save Above Expected von 2,0, von plus 2,0. Das ist auch da wieder immer noch positiv, aber es ist einfach mittelmäßig im Vergleich in der NHL. Das ist Platz Nummer 36, was die Torhüterposition betrifft. Also da nichts Herausragendes. Und in den Playoffs sah es nicht so viel anders aus. Da hatte er natürlich weniger Spiele, hatte auch einen positiven Wert von plus 1,9. Das war dann eben Platz Nummer 11 in den Playoffs, wobei die Platzierung dann bei den Torhütern immer so ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, weil da teilweise eben Goalies dabei sind, die nur 2, 3 Spiele gemacht haben. Dementsprechend kann man das da nicht so besonders gut ableiten. Wenn ich auf seine klassischen Statistiken gucke in den Playoffs, 2,45 der Gegentorschnitt, 90,1% die Fangquote, das ist auch okay, es ist aber beides nichts Herausragendes. Was ich sagen muss, was ich jetzt auch so in den letzten Wochen gelesen und gehört habe, die Beurteilung von Stuart Skinner gehen einfach insoweit auseinander, beziehungsweise sind insoweit auch ganz interessant, dass gesagt wird, er ist ein Torhüter, wo man sich nicht unbedingt darauf verlassen kann, was man von ihm bekommt. Also er kann Spiele haben, die super gut sind, kann Spiele haben, wo sie 1-0 gewinnen. Ich meine, er war auch bei dem Spiel im Tor gegen die Los Angeles Kings, also ein sehr, sehr gutes Playoff-Spiel, wirklich richtig gut. Und dann hast du danach die Runde gegen Vancouver, wo er sich dann quasi selber aus dem Tor spielt, wo du dir denkst, okay, was ist jetzt da los? Ist er wirklich eine Nummer 1 und so weiter? Also er ist nicht besonders verlässlich über lange Zeit, was natürlich auch ein Punkt ist, wo man jetzt auch wieder sagen muss, naja, so richtig viele NHL-Spiele und so richtig viel NHL-Erfahrung hat er ja insgesamt dann auch nicht, ne? Muss man ja auch immer vielleicht auch ein bisschen berücksichtigen, wie alt dann auch ein Spieler ist. Er ist 25, wenn ich jetzt auf seine Statistiken schaue in der NHL insgesamt, 123 Spiele, also es ist im Grunde das zweite Jahr jetzt letztes Jahr gewesen, wo er wirklich dann quasi die Nummer 1 war und das ja auch eher gezwungenermaßen, weil Jack Campbell nicht so gut war, wie zu erwarten war und nicht, weil die Oilers auf Stuart Skinner gesetzt hatten als Nummer 1. wie gesagt, das ist schwierig zu beurteilen. Manche Zahlen bei ihm, also es schwankt halt einfach. Ne? Vorletztes Jahr war der Gegentorschnitt höher, dafür war die Fangquote besser und so weiter. Also schwierig zu beurteilen. Und ich sag mal, klar kannst du jetzt sagen, er hat sein Team bis ins Stanley Cup Finale gebracht. Er hat fast den Stanley Cup gewonnen, ja. Also die Oilers sind sicherlich ein Team, was jetzt nicht unbedingt einen Top 5, Top 3 Torhüter braucht, um den Stanley Cup zu gewinnen. Auf der anderen Seite wird es vielleicht auch nicht schaden, wenn sie jemanden haben, der einfach verlässlicher seine Leistung bringt und keine Aussetzer nach oben oder unten hat. Aber auch da, wie gesagt, ne, Alter kann etwas sein, was sich noch entwickelt. Ja, ansonsten waren jetzt ja einige Punkte dabei, wo ich wirklich was Negatives gesagt habe, wo ich auch gesagt habe, Mensch, da besteht ein Risiko, dass da vielleicht die Edmonton Oilers ein Problem bekommen. Natürlich ist es so, und wenn wir jetzt auf das Lineup gucken, dass die Edmonton Oilers einfach ein verdammt gutes NHL-Team sind. Und ich habe es eben in der letzten Folge auch schon erwähnt, für mich der absolute Top-Favorit in der Saison auf den Stanley Cup sind. So, wenn wir uns einfach mal das Lineup anschauen, vorne Connor McDavid, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins, McDavid im letzten Jahr, obwohl er einen schlechten Beginn hatte, obwohl er insgesamt halt auch nicht so gespielt hat wie in den Vorjahren, er hat auch einige Partien verpasst, hat er trotzdem nochmal 132 Punkte gemacht, 100 Assists, dreistellige Assist-Anzahl, obwohl er eine schlechte Saison hat für seine Verhältnisse. Das ist auch bemerkenswert. Und da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Auch die Reihe mit Zach Hyman, das passt wie Deckel auf Topf. Also das ist einfach mit die beste Reihe in der NHL. Hyman wird wieder für 50-plus Tore gut sein. Wenn McDavid gesund ist und jetzt im Beast-Mode ist und sagt, hier, jetzt zeige ich es euch allen, wird er auch seine 50, 60 Tore locker wieder machen können. Ich bin mir auch McDavid ist für mich übrigens zusammen mit Auston Matthews einer der Kandidaten, der durchaus auch mal 70 Tore einstreuen könnte. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn er jetzt plötzlich auch wieder 65 Buden macht und mit ein bisschen Glück eben dann auch die 70 ankratzen könnte. Ist für ihn einfach drin. Ist eben auch die Frage, setzt er da den Fokus drauf? Setzen sie vielleicht den Fokus drauf, sich defensiv eher einzuspielen? Das sind auch so Dinge. Zweite Reihe, wahnsinnig gut mittlerweile. Leon Dreisaitl, so, und jetzt kommen die beiden Flügelstürmer, Jeff Skinner und Victor Arvidsson. Natürlich habe ich jetzt gesagt, defensiv könnte das ein schwarzes Loch sein. Theoretisch auf der anderen Seite, wenn die drei offensiv wirbeln, who cares? Also wenn die dann zwei Tore machen und eins kassieren, also im Verhältnis immer zwei Buden machen und eins kassieren, interessiert es auch keinen. Ne? Das Verhältnis muss ja stimmen von Offensive zu Defensive. Dementsprechend Leon Dreisaitl vielleicht mit den besten Flügelstürmern in seiner NHL-Karriere jetzt mit Jeff Skinner und Victor Arvidsson. Müsste man nochmal gucken, wen er jetzt insgesamt immer hatte. Aber ich glaube, das ist nicht viel zu hoch gegriffen, wenn ich sage, dass das zwei sehr, sehr gute Stürmer sind. Natürlich, klar, Arvidsson ist verletzungsanfällig. Jeff Skinner ist jetzt auch nicht derjenige gewesen, der in den letzten Jahren regelmäßig die 40-Tore-Marke geknackt hat. Im letzten Jahr war es so, ich habe es mir aufgeschrieben, genau, da hat er 46 Punkte in 24 Tore in 74 Spielen. Sagt man so, naja. Das Jahr davor in Buffalo 82 Punkte mit 35 Toren. Also warum sollte der nicht vielleicht auch mal 50 Tore jetzt machen neben Leon Dreisaitl? Ist durchaus auch möglich. Arvidsson, auch jemand, der für viele Tore gut ist, der muss natürlich gesund bleiben. Ja, also das ist sicherlich ein Faktor. Ich komme nachher auch nochmal zum Alter der Edmonton Oilers. Aber das ist wirklich eine richtig, richtig gute Reihe. Dann Henry, Connor Brown, Jan Marx, sie haben ja auch mit mehreren anderen Spielern jetzt verlängert gehabt in der Sommerpause. Auch Corey Perry dann in der vierten Reihe. Auch das, solide dritte Reihe. Und auch da im Vergleich zu den letzten Jahren wirklich, wirklich gut, dass fällt nicht so ab, wie es die Jahre vorher schon mal war, wo du gesagt hast, naja, eigentlich haben sie irgendwie vier Stürmer oder fünf Stürmer und ansonsten das andere dahinter ist alles Material für die vierte Reihe, was sie dann hochziehen. So ist es überhaupt nicht bei den Edmonton Oilers in diesem Jahr. Zwei sehr gute erste Reihen, eine solide dritte Reihe und hinten eben im Moment zum Beispiel kann es sein, dass Noah Phillip derjenige ist, der dann sich da festgespielt hat. Podkolzin, Flügelstürmer, Potenzial da, kann ein paar Buden machen. Cole Perry, wissen wir alle, wie schwer der zu bespielen ist. Auch sehr, sehr erfahren, kann auch durchaus mal hochrücken, wenn jemand verletzt ist. Also auch das passt alles für mich. Das ist von oben bis unten gut besetzt. Es ist vielleicht jetzt, gestern hatte ich die Dallas Stars. Jetzt kannst du natürlich sagen, die dritte und vierte Reihe der Dallas Stars ist besser als die dritte und vierte Reihe der Edmonton Oilers. Wahrscheinlich. Hab sie jetzt nicht nebeneinander liegen, aber wahrscheinlich wird das so sein. Nur auf der anderen Seite sind die ersten beiden Reihen und die Topstürmer in den ersten beiden Reihen bei den Oilers schon ein Stück besser als das, was Dallas hat. Also da reden wir wieder über Star Power gegenüber durchgehende Qualität. Ne? Also das ist eben die Frage, was sich dann in den Playoffs durchsetzen kann. Gehen wir mal weiter hinten in die Abwehr. Erste Verteidigerpaar, Matthias Ekholm, Evan Bouchard. Eines der Top-Verteidigerpaare der NHL. Das ist dann Tomato-Tomato, wenn du das mit anderen vergleichst. Da gibt es Paare, die haben offensiv ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Es gibt welche, die haben vielleicht jemanden, der besser auch noch dann ein Shutdown-Defender ist. Ein extrem gutes erstes Verteidigerpaar, die richtig viel Spielzeit bekommen werden. Und ja, das ist eine gute Kombo. Dann, ja, geht's aber schon los. Zweite Verteidigerpaar, Danielle Nurse, Ty Emerson. Nurse habe ich mich schon des Öfteren zu geäußert. Und auch da nochmal, es wird ja immer so dann berichtet aus Edmonton, dass die Spieler sich darüber ärgern, dass Danielle Nurse wegen seines Vertrags kritisiert wird. Ich gönne dem Mann das Geld, gar keine Frage, überhaupt kein Problem. Aber trotzdem, er wird ja nach dem beurteilt, was er leistet und was er bekommt als Gehalt. So, da ist er nicht schuld dran, der Verein gibt ihm das Geld dafür, aber die Leistung passt nicht zu dem Vertrag. Ganz einfach. So, einmal kurz festgehalten. Daneben Ty Emerson, bisschen eine Unbekannte. Ganz interessant aber, auch da jetzt aus NHL-Kreisen, er ist vielleicht jemand, der offensiv durchaus ein bisschen mehr leisten kann, als man ihm das zutraut. Wenn er so ein bisschen da auch die Mixtur findet mit Danielle Nurse zusammen. Nurse vielleicht dann eher der Defensivere ist. Emerson vorne ein bisschen was mit einleiten kann, ein bisschen Offensive auch generieren kann. Wird das auch gut sein. Die müssen einfach wenig Fehler machen. Also sie dürfen den Oilers keine Spiele verlieren. Das gilt ja insgesamt dann auch für die Torhüterposition zum Beispiel. Ja, und hinten Brad Kulak, Troy Stetcher. Na gut, das fällt dann ab. Also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist zum Beispiel jetzt nochmal der Vergleich jetzt mit den Dallas Stars von gestern. Dallas, habe ich gesagt, linke Seite, alle drei auf der linken Seite sind solide und können ein eigenes Verteidigerpaar tragen. Das sehe ich bei den Oilers nicht. Du hast vorne dieses Überpaar und dann ist das Durchschnitt und schlecht. So würde ich es beurteilen von den Verteidigerpaaren. Natürlich die Frage, ob das dann insgesamt ein Schaden ist und ob ihnen das dann auf die Füße fällt, weil sie am Ende wegen des zweiten, dritten Verteidigerpaars wieder zu viele Tore kassieren. Aber im Moment für die reguläre Saison wird es jetzt nicht das Riesenproblem werden. Glaube ich jedenfalls nicht. Ja, und wenn ich das eben dann auch erwähnt habe mit Noah Phillip hinten in der vierten Reihe als Center, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass sie da mit Derek Ryan jemanden noch in der Hinterhand haben, der NHL-Erfahrung hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass Noah Phillip sich direkt festspielen wird, kann ich mir nicht vorstellen, aber er wird jetzt ein paar Spiele vielleicht bekommen zu Saisonbeginn, um einfach mal da auch dann zu schauen und dass der Verein einfach auch, dass das Trainerteam auch weiß, was man von ihm erwarten kann. Vielleicht schickt man ihn dann auch wieder runter in die Minor League und sagt, hier, pass mal auf, an den Sachen kannst du arbeiten. Das sind ja auch Möglichkeiten, mit denen Teams spielen können, um ihn dann vielleicht nachher wieder in den Playoffs auch zu haben, um dann zu sagen, komm, da haben wir einen, der hat ein paar Spiele gemacht, der hat an sich gearbeitet in der AHL. Ist ja auch jetzt, meine ich, nicht mehr der Jüngste, dementsprechend auch da einfach eine Möglichkeit, jemanden ranzuführen an die Liga, ohne dass man ihn direkt dauerhaft hochholen muss. Für Verletzungsfälle wird man ihn haben. Die werden auch kommen bei den Edmonton Oilers. Das ist eben auch ein Punkt, habe ich mir auch notiert. Sie sind letzte Saison schon das älteste Team gewesen, haben sich jetzt nochmal gezwungenermaßen mit Veteranen eingedeckt. Da ist dann eben auch so, dass Holloway und Broberg ihnen fehlen als junge Spieler, dass da ein bisschen Frische spielt. Fehlt natürlich auch das wieder positiv. Sehr viel Erfahrung, extrem viel Erfahrung. Da wissen im Grunde alle, was sie machen müssen. Die werden keine Anfängerfehler mehr machen. Da wird nicht irgendjemand groß lernen müssen. Und die kommen rein und wissen, was von ihnen erwartet wird. Nur, es sind einfach alte Spieler, verletzungsanfällig, vielleicht nachher nicht mehr frisch genug, nicht mehr schnell genug an der einen oder anderen Stelle. Das kann dann auch wieder ein Problem sein. Und ich führe es nur mal auf. Es gibt nur noch McDavid, Dreiseitel, Bouchard, Nurse, Skinner, Emerson und Podkolzin. Das sind die einzigen, die unter 30 sind. Und das ist natürlich so, im Gegensatz zu anderen Teams, wieder die Stars gestern, die haben einige, die unter 30 sind. Die haben auch ein paar, die älter sind. Gar keine Frage. Die haben auch Leute, die eben auch ihrem ersten Stanley Cup hinterherjagen. Sie haben aber auch sehr viele unter 30, teilweise richtig unter 30, die auch mittlerweile dann zu den Leistungsträgern gehört haben und vielleicht auch nächste Saison gehören. Das ist also ein kleiner Unterschied einfach auch in der Konstruktion des Teams. Ne? Das ist gezwungenermaßen. Diese beiden Offersheets haben so ein bisschen diese Spieler rausgebrochen, dann eben in dem Fall mit Broberg und Holloway, und die sind nicht mehr jetzt im Kader der Edmonton Oilers. Das ist einfach so, ist aber auch dem geschuldet, dass sie in den letzten Jahren da nicht unbedingt versucht haben oder beziehungsweise gezwungenermaßen einfach auch versucht haben, einfach einen Stanley Cup zu gewinnen. Ganz einfach. Und dann hast du eben nicht die Prospects, du hast teilweise nicht die jungen Leute, und da ist dann eben nicht so viel zu erwarten. Ich will auch einmal hier kurz auf das Prospect-Ranking schauen. Matthew Savoy wäre eigentlich so der Einzige, er hat im letzten Jahr für Buffalo auch schon ein Spiel gemacht in der NHL, der vielleicht dann hochkommen könnte. Der ist 20 Jahre alt und wäre vielleicht jemand, den sie hochziehen, auch mal für ein paar Spiele, wenn andere Spieler verletzt sind. Ansonsten, ich weiß nicht, Jarventi, Robbie Jarventi, auch da ist die Frage, ob der auch jemand ist, kann ich mir schwer vorstellen. Also so mit vielen Prospects darf man bei den Edmonton Oilers, glaube ich, in der nächsten Saison einfach nicht rechnen. Aber nochmal, das ist auch nicht die Aufgabe. Die wollen kein Team entwickeln, die wollen keine jungen Spieler ranführen, die wollen einen Stanley Cup gewinnen. Und das war ja auch dann in dem Gespräch, was ich geführt habe, also das Interview, wenn ihr da mit Christian Rupp nochmal reinhören wollt, da hat Ruppi hat dann eben auch angeführt, dass er glaubt, dass dieses Stanley Cup-Window der Edmonton Oilers eben nur noch nächstes Jahr existiert, weil er meint, dass durch den wahrscheinlich dann auch kommenden großen Vertrag von Connor McDavid, dass sie dann irgendwann einfach die Kohle nicht mehr haben werden, um sich Ergänzungsspieler zu holen. Und da sind wir jetzt bei der allerersten Trivia-Frage. Was richtig wehtut, ist, dass sie ein bisschen Geld eben für Spieler ausgeben, die nicht im Kader sind. Und da ist zum einen Jack Campbell, ich glaube, auf den seid ihr alle gekommen, 1,1 Millionen. Das ist die Summe, die sie ihm in dieser Saison bezahlen werden. Und dann kommt noch dazu James Neal. Der bekommt noch knapp 2 Millionen. Das heißt, über 3 Millionen gehen weg für zwei Spieler, die nicht da sind. Und jetzt sagt man natürlich, naja, bei 88 Millionen, 3 Millionen. Überlegt mal, was die Oilers mit den 3 Millionen machen könnten, auch im Hinblick auf die Trade-Deadline. Da kam übrigens die Frage von Julian auch im Hinblick auf mögliche Kandidaten. Was könnten sie zum Beispiel für die Tiefe in der Defensive tun? Was könnten sie auch tun dann zur Trade-Deadline hin? Ich überlege, ob ich so am Anfang der Saison eine Folge mache, wo ich einfach mal raussuche aus den 32 Teams, wer denn Kandidaten sein könnten. Es werden ja nicht 32 Teams sein, die Spieler tauschen oder abgeben wollen. Wer also quasi von den Nicht-Playoffs-Teams, von den schlechteren Teams Kandidaten sein können, die andere Teams dann eben sich holen, um sich vor der Trade-Deadline zu verbessern. Taylor Hall ist zum Beispiel ein Name, der ein bisschen auftauchte jetzt letztens auch in Podcasts. Da glaube ich irgendwie nicht so richtig dran, weil er ja auch sehr verletzungsanfällig ist. Ob man sich den jetzt in Edmonton nochmal holen möchte für die Bottom Six oder so, keine Ahnung. Wäre natürlich vielleicht auch an sich eine Geschichte, wo man sagt, jo, ist ganz nett, dass man den da zurückholt irgendwie und ja, den alten Draftpick einfach nochmal in Edmonton hat. Weiß ich nicht. Es wird sicherlich ein paar Spieler geben, wo auch andere Teams dann versuchen könnten, sich die zu holen. Ich glaube aber, das kann man jetzt auch so noch gar nicht sagen, denn es kommt natürlich auch auf die Entwicklung an. Wer ist verletzt? Wer ist wie in Form? Auch während der Saison kann ja auch sein, dass die ganzen Dinge funktionieren. Ich meine, ich habe jetzt die Verteidigerpaare kritisiert. Vielleicht hat Ty Emberson einfach eine Mega-Saison und macht seine 10, 15 Tore. Daniel Nurse kann sich ganz auf Defensive konzentrieren, macht kaum Fehler. Die spielen super gut zusammen. Warum soll ich das ändern? Hinten Troy Stetcher ist komplett gesund. Auch das wieder, ne? Hinten auch, klar, ist da ein Risiko. Auf der anderen Seite, wenn er gesund ist, interessiert doch keinen. Sie werden sich sicherlich noch ein, zwei Spieler holen. Du kannst fast nie genug NHL-Verteidiger haben hinten mit Erfahrung, dass du einen siebten, achten hast, der in den Playoffs nachrückt. Ich meine, die Oilers haben das gesehen. Jetzt eben auch in dem Lauf zum Stanley Cup-Finale, da gab es auch einige, die haben eben nicht alle 23 Spiele oder 25 Spiele, wie viel es dann waren, gemacht. Die haben einfach nur ein paar Partien gemacht, weil einige verletzt waren, weil du vielleicht auch mal ein anderes Matchup haben willst gegen einen anderen Gegner und so weiter und so weiter. Da wird es sehr schwer jetzt direkt am Anfang der Saison zu sagen, der geht dann auf jeden Fall nachher zu dem Team. Nochmal, wie gesagt, es wird so ein paar Kandidaten geben. Da versuche ich, eine Folge zu machen zu Saisonbeginn im ersten Monat vielleicht. Und dann kann man da vielleicht auch ein paar ableiten und vielleicht kann ich dann auch sagen, okay, das wären Kandidaten möglicherweise für die Oilers, aber das ist dann, wie gesagt, auch abhängig davon, ob man jetzt schon absehen kann, dass zum Beispiel Evander Kane gar nicht in der regulären Saison spielt, dann hast du natürlich 5 Millionen, mit denen du spielen kannst. Für 5 Millionen kriegst du einen anderen Verteidiger, als wenn du einfach nur diese Millionen hast und dann so ein bisschen noch Cap Space sammelst und dann hast du vielleicht am Ende, weiß ich nicht, 1,5 Millionen oder 2 Millionen zur Verfügung, um dir einen Verteidiger zu holen. Das ist eine ganz andere Hausnummer, ne? Also bei 5 Millionen mit ein bisschen Kreativität reden wir schon darüber, dass du einen Top-Pair-Verteidiger bekommen kannst. Wenn du da noch sagst, ein drittes Team übernimmt vielleicht nochmal ein bisschen Kohle, das kriegst du irgendwie hin mit Draftpicks. Und bei 1,5 bis 2 Millionen reden wir halt über einen soliden Verteidiger, aber kein All-Star-Material, ne? Also das nur mal so auch ein bisschen als Hintergrund, auch wie die General Manager dann einfach vielleicht arbeiten und denken. Dementsprechend das sehr, sehr schwierig jetzt schon zu beurteilen, wer zu den Edmonton Oilers kommen könnte. Sie sind, nochmal, ne, ein sehr, sehr gut besetztes Team. Sie sind für mich der absolute Top-Favorit auf den Stanley Cup. Ich habe aber auch erwähnt in den letzten beiden Folgen zusammen mit Florida auch und mit Dallas dann eben auch. Es wird sehr schwer, wieder ins Stanley Cup-Finale zu kommen. Florida war jetzt das allererste Team seit 2008, 2009 den Penguins, was erst verloren hat und dann reingekommen ist und dann eben auch den Stanley Cup gewonnen hat. Also das ist sehr, sehr schwer, werden die Oilers auch merken. Und es wird natürlich auch drauf ankommen, so eine Balance zu finden zwischen regulärer Saison und dann eben in die Playoffs reinrücken. Ja, sie haben, ne, wie gesagt, mit Dreiseitel und McDavid zwei der Top 3, Top 5 Spieler, wie du das haben willst. McDavid sowieso beste Spieler überhaupt auf dem Planet, was Eishockey betrifft. Aber der alleine hat eben in den letzten Jahren auch keinen Stanley Cup gewonnen. Da brauchen sie schon die anderen Akteure mit dazu. Also, ne, schauen wir mal, die Oilers sind Top-Favorit, 1 zu 85. Das einzige Team, wo man weniger als $100 für einen Dollar bekommt, wenn man in Vegas auf den Sieg der Edmonton Oilers setzen würde. Sie sind natürlich, habe ich schon erwähnt, bei mir der Top-Favorit auf den Titel in der Pacific. Sie werden nicht noch einmal so den Start verpassen und verschlafen wie im letzten Jahr. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, sie müssen auch nicht groß Punkte sammeln, sie müssen einfach nur in die Playoffs kommen. Stimmt, auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, wenn sie in Spiel 7 Heimrecht haben, gewinnen sie vielleicht den Stanley Cup. Ne? Also von daher ist da schon, sage ich mal, eher die Zielsetzung zu sagen, wir wollen Heimrecht einmal durch die Playoffs haben. Das wäre meiner Meinung nach auf jeden Fall möglich. In der Pacific sehe ich kein Team, nicht Vegas, nicht Vancouver mit den Torwartproblemen jetzt wegen der Verletzung, dass ihnen da das Wasser erreichen kann. Ja, in der Central sind wirklich gute Teams mit dabei. Die Frage ist aber, nehmen die sich nicht gegenseitig so viele Punkte weg, dass dann Edmonton davon profitieren kann? Also ich würde sagen, im Moment sollten sie den Westen gewinnen, was die reguläre Saison betrifft. Und dann schauen wir eben auch mal ein Stück weit weiter. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, zweite Trivia-Question. Eben hatten wir das mit den Buyouts. Jetzt kommt die zweite Frage, hatte ich vorhin als erstes gestellt. Wann haben die Edmonton Oilers zuletzt eine Division gewonnen? In welchem Jahr war das der Fall? Und das ist länger her, als ich gedacht hätte. Das war im Jahre 1987. Tatsächlich, ich hätte auch gedacht, dass sie danach nochmal, denn sie haben ja auch 88 einen Cup gewonnen, 90 einen Cup gewonnen, dass da irgendwann auch nochmal ein Division-Sieg mit dabei war, vielleicht sogar zwischendrin irgendwann mal eingestreut, wo ich mich nicht mehr dran erinnern konnte. Aber tatsächlich haben sie die Smythe Division 1987 zuletzt gewonnen. Also das ist schon sehr, sehr lange her und ich glaube, dass sie jetzt eben wieder dran sind, mal eine Division zu gewinnen. Das wäre dann die Pacific. Zwischendrin war es ja mal die Northwest, in der sie gespielt haben, mittlerweile eben wieder die Pacific und ich glaube, dass die Oilers diese Division auch gewinnen können. So, das war meine Vorschau auf die Edmonton Oilers und insgesamt dann auch die Vorschau auf 32 NHL-Teams in den letzten Wochen. Ich hoffe natürlich, dass euch die Vorschau-Sendungen gefallen haben. Sehr, sehr gerne dürft ihr mir dazu auch Feedback geben. Zum einen natürlich, was euch gefallen hat, aber auch was euch nicht gefallen hat, was ihr noch für Fragen habt, was ihr für Anmerkungen habt zu den Teams, was vielleicht jetzt auch zur neuen Saison dann entsprechend von euch so an Themen gewünscht wird. Ich werde jetzt ein paar Umfragen starten, das betrifft die Awards, das betrifft dann auch teilweise Dinge, die ich als Idee habe in den nächsten Wochen. wird das also auch vor allem dann oder glaube ich ausschließlich bei X sein. Also es ist halt leider so, dass ich woanders diese Umfragen meiner Meinung nach nicht machen kann. Dementsprechend könnt ihr da gerne reinschauen bei x@lars_ma. Wenn ihr da nicht mitmachen wollt oder mir andere Themen, Vorschläge und Informationen und Kritik und so weiter schicken wollt, info@sportpassion.de oder bei Instagram Sportpassion auch einfach suchen, dann werdet ihr mich da auch finden. Das sind so die drei Kontaktmöglichkeiten und ansonsten ja, wisst ihr eigentlich auch immer, wie ihr mich erreichen könnt. Deswegen sage ich erstmal für heute bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.